Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts, das Blackbox-Protokoll, und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Zu unserem Thema heute. In unserem Podcast über den Sinn des Lebens haben wir bereits festgestellt, dass du einzigartig bist. Und ich auch, genauso wie alle anderen. Insofern ist einzigartig zu sein an sich erstmal nichts Besonderes. Trifft ja auf jeden zu. Aber während es nun auf der einen Seite natürlich prinzipiell ein recht gutes Gefühl ist, einzigartig toll zu sein, könnte man sich ja auch auf der anderen Seite als einzigartig blöd herausstellen. Einzigartigkeit auf dieser Ebene wäre dann natürlich schon nicht mehr ganz so wünschenswert und schmeichelhaft. Individuell wäre es natürlich in jedem Fall trotzdem, aber eben nichts, worauf man besonders stolz sein könnte. Stellen wir doch daher diese unangenehme Möglichkeit erstmal für einen Moment zurück. Wenn man darüber philosophiert, warum man so ist, wie man ist, oder warum man so wird, wie man ist, dann landet man sehr schnell bei etwas, das in der Wissenschaft seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird, im englischen Sprachraum als Nature or Nurture, hierzulande als Anlage-Umwelt-Diskussion. Dabei geht es um ein Abwägen von zwei verschiedenen grundsätzlichen Einflüssen auf mein Ich. Der eine Bereich ist meine Veranlagung im Sinne meiner genetischen Grundausstattung, in der englischen Diskussion eben unter Nature zusammengefasst. Die bei unserer Zeugung festgelegten Anlagen also, unsere Gene. Und die sind tatsächlich in genau der Allelkombination, über die jeder von uns verfügt, einzigartig. Hierüber hatten wir im Podcast über den Sinn des Lebens bereits kurz gesprochen. Niemand anderes auf der Welt hatte, hat oder wird jemals exakt die genetische Ausstattung haben, wie du sie hast. Natürlich trägst du Anteile deiner beiden Eltern in dir, jeweils zu 50%, um genau zu sein, und natürlich ähnelst du ihnen damit, genau wie einer Schwester oder einem Bruder. Aber ähnlicher als diese 50% wird es eben genetisch gesehen auch nicht. Exakt so wie du bist nur du. Du bist einzigartig. Also den einen Teil deiner Einzigartigkeit macht deine einmalige genetische Grundausstattung aus. Der zweite Teil, den die Anlage-Umwelt-Diskussion zum Thema macht, ist, wie es das Wort sagt, die Umwelt. Also die prägenden Einflüsse von außen, unter denen wir aufwachsen und leben. Das Wort Nurture im Englischen macht den Erziehungsaspekt noch deutlicher. Denn auch die Einflüsse von außen während meiner Entwicklung, die haben natürlich einen Einfluss auf meine Persönlichkeit. Und dazu gehört das Elternhaus und die Erziehung, aber auch das soziale Umfeld, in dem ich aufwachse. Auch im Sinne von Freunden, einer sogenannten Peer Group oder prägende Personen. Aber auch die gesellschaftliche Umgebung im Allgemeinen, Bildung bzw. Bildungsmöglichkeiten. Also all das Äußere, das uns auf die eine oder andere Art und Weise prägt und beeinflusst. Wobei man das, was uns denn nun wirklich zu dem macht, was wir sind, natürlich auch wiederum aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, um unserer ganz speziellen und individuellen Einzigartigkeit auf die Spur zu kommen. Aber was genau sorgt denn nun dafür, dass sich zum Beispiel manche Menschen fleißig und unermüdlich quälen können, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen? Ja, und andere tun sich schon schwer damit, morgens auch nur aufzustehen. Was sorgt dafür, dass ein Triathlet 20 oder 25 Stunden in der Woche trainiert bis zur völligen Erschöpfung? Ja, und ein anderer schafft es trotz guter Vorsätze einfach gar nicht, auch nur ein einziges Mal in der Woche eine Runde joggen zu gehen. Oder selbst für die 300 Meter zum Bäcker das Auto nimmt. Was bringt den einen dazu, ein 5000-Teile-Puzzle zu legen, während sich ein anderer schon schwer damit tut, sich aufzuraffen, die Klopapierrolle auszuwechseln, wenn er sie gerade alle gemacht hat? Genetisch bedingt ist davon wohl das Wenigste. Aber auch die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, die Familie, die Schule oder unsere Freunde, die haben uns sicher nicht gesagt, wir sollten das 5000-Teile-Puzzle legen, aber nicht die leere Klopapierrolle ersetzen. Musik. manche Charaktereigenschaften hat man ja scheinbar wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Manche von uns waren wohl schon ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt eher ruhig und zurückhaltend, wenn man den Eltern glauben möchte, und andere waren angeblich schon immer eher lebhaft und fordernd. Man selbst erinnert sich bezüglich der allerersten 2 bis 3 Lebensjahre ja selten so detailliert, dass man von sich aus Rückschlüsse auf den eigenen frühen und unbeeinflussten Charakter legen könnte. In jedem Fall wächst aber jeder von uns in wenigen Jahren vom Säugling zu einer eigenen Persönlichkeit mit unverwechselbaren Charakterzügen heran. Und da wundert es auch nicht, dass seit Jahrtausenden Menschen in einem Körper, der bei uns ja allen irgendwie gleich funktioniert, eine Seele vermuten. Eine Seele im Körper, die aus jedem Einzelnen das Individuum macht, das er ist. Und es ist ja auch wirklich rätselhaft, wenn Maschinen, die technisch gesehen alle gleich sind, doch trotzdem irgendwie unterschiedlich laufen, nicht wahr? René Descartes hat ja beispielsweise nach dem Sitz der Seele im Körper gesucht. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere daran. In unserem Podcast über das Erwachen des Bewusstseins hatten wir erwähnt, dass Descartes schon im 16. Jahrhundert glaubte, die Seele in der Zirbeldrüse in unserem Gehirn gefunden zu haben. Einen ganz witzigen ähnlichen Ansatz hatte der amerikanische Mediziner Duncan MacDougall Anfang des 19. Jahrhunderts. Der hatte wohl aufgegeben, den genauen Sitz der Seele im Körper zu suchen, aber nun war er als Mediziner ja naturwissenschaftlich clever und dachte sich Folgendes: Wenn jemand lebt, dann ist die Seele da. Und wenn er tot ist, dann ist die Seele eben weg. Wenn wir also schon nicht den Sitz der Seele finden können, dann können wir doch sicher wenigstens feststellen, was die Seele wiegt. Kein Witz. Also legt Dr. MacDougall sterbende Patienten auf eine Präzisionswaage und siehe da, tatsächlich registriert er im Moment des Todes einen mysteriösen Gewichtsverlust von genau 21 Gramm. Ha! Wenn man das glaubt, dann ist deine Seele, also deine Persönlichkeit, dein Charakter und deine Individualität genau 21 Gramm schwer. Na, das ist doch mal was. Ich habe übrigens eben mal nachgeschaut und nachgerechnet. Das weltweite Durchschnittsgewicht eines Menschen wurde 2011 mit 62 Kilogramm berechnet. Ja, bei uns und noch mehr in Nordamerika liegt der Durchschnitt deutlich höher. Dafür liegt er in Asien und Afrika weiter runter. Wenn nun das durchschnittliche Körpergewicht 62 Kilogramm beträgt und deine Seele, also deine Persönlichkeit, dein Charakter 21 Gramm wiegen, dann ist das ein 2952stel oder 0,03%. Irgendwie nicht sonderlich beeindruckend im Vergleich zu dem Gewicht unseres Hüftspecks zum Beispiel, nicht wahr? Der wiegt eindeutig mehr. Okay, später haben auch niederländische Wissenschaftler mal nachgewogen und die attestierten dem Astralkörper bei ähnlichen Versuchen ein Gewicht von 69,5 Gramm. Immerhin schon besser. Gut, 3-mal so viel, aber trotzdem, befriedigend ist das sicher nicht, eher frustrierend. Speziell bei Übergewichtigen, da wiegt die Seele nämlich auch nicht mehr. Aber Spaß beiseite, natürlich wurde da nicht die Seele gewogen. Und daher ist das Ganze auch eher eine witzige historische Anekdote als ein Ansatz, der uns wirklich etwas über unsere Individualität und Persönlichkeit sagt. Die Versuche sagen wohl eher etwas über die Denkmuster von Dr. MacDougall und seinen niederländischen Kollegen zu ihrer Zeit. Schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat ein amerikanischer Lehrer namens Harry Laverne Twining bewiesen, dass in diesen erwähnten Messexperimenten nicht etwa die Seele gewogen wurde, sondern dass jedes Lebewesen im Tode einfach Gase und Flüssigkeiten verliert. Und in diesen Gasen und Flüssigkeiten sind sicher jede Menge wohlriechender Stoffe gelöst, aber eine Seele steckt da wohl nicht drin. Da hat Dr. MacDougall aus heutiger Sicht wahrscheinlich einfach nicht genau genug hingesehen. Aber es ist ja auch irgendwie verständlich, dass mit einem Astralkörper oder einer Seele argumentiert wird, wenn es um Individualität geht, wenn man es nicht besser weiß. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir im Podcast Glauben oder Wissen Friedrich Nietzsche mit dem Satz zitiert haben, irgendeine Erklärung ist besser als keine. Und wir hatten ja auch erwähnt, dass selbst die moderne Psychologie von einem angeborenen Erklärungstrieb spricht, der einfach beruhigt. Wir sind beruhigt, wenn wir eine Erklärung für etwas haben, weil dann die Situation für uns kalkulierbar erscheint. Ob diese Erklärung auch wirklich stimmt oder nicht, ist dabei zweitrangig. Tja, und eine wirklich stimmige Erklärung für unsere Individualität zu finden, ist eben ein echtes Problem. Die versteckt sich nämlich ziemlich gut in einem Gehirn, das selbst bei simplen Menschen unglaublich komplex ist. Im Podcast über das Erwachen des Bewusstseins hatten wir ja die unvorstellbare Komplexität schon einmal angedeutet. Alles in allem haben wir ungefähr 170 Milliarden Zellen in unserem Gehirn. Und jede unserer Nervenzellen hat nun ungefähr 10.000 Verbindungen, also Synapsen zu anderen Neuronen. Das Bild, das wir zum Verdeutlichen dieser Dimensionen entworfen hatten, war, dass ein Stück Gehirn, das ungefähr so groß ist wie ein Stück Würfelzucker, damit mehr Verknüpfungen hat, als es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Diese unglaubliche Komplexität ist bis heute nicht im Detail erforscht und es ist zumindest fraglich, ob wir jemals in der Lage sein werden, alle ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Man sagt ja immer, dass der Mond besser erforscht sei als die Tiefsee unserer Weltmeere und das ist zweifellos Fakt. Und dennoch wissen wir selbst über die Tiefsee weitaus mehr als über die Frage, wie unser Gehirn unsere Individualität denn nun herstellt. Aber gerade weil unser Gehirn in seiner Komplexität kaum zu durchschauen ist, versuchen natürlich immer Wissenschaftler verschiedenster Spezialgebiete einen Zugang aus ihrer Perspektive zu finden. Ethologen, also Verhaltensforscher, Genetiker, Neurowissenschaftler. Der Ausgangspunkt ist dabei zwar auf der einen Seite der jeder Wissenschaft zugrunde liegende Wunsch nach Erkenntnis, aber machen wir uns nichts vor, unterm Strich geht's auch immer um Geld. Und auch Forschung will bezahlt sein, also liegen auch dieser Forschung natürlich irgendwo kommerzielle Interessen der Finanzgeber zugrunde. Und da geht es dann um die Suche nach Mitteln zur Behandlung psychischer Leiden, Schizophrenien oder Depressionen, letztlich ein Milliardenmarkt. Jedenfalls geht man davon aus, dass die Hirnbereiche, die bei solchen Leiden aus dem Takt geraten sind, auch gleichzeitig die sind, die die individuellen Charaktereigenschaften eines Gesunden bestimmen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu unserer Anlage-Umwelt-Diskussion. Was hat in welchem Maße welchen Einfluss auf unsere Individualität, unseren Charakter und unser Gemüt? Inwieweit bestimmt denn nun unsere genetische Einzigartigkeit, ob wir eher zurückhaltend, schüchtern und verschlossen sind oder uns eher extrovertiert und selbstbewusst geben und offen auf Menschen zugehen? Und inwieweit beeinflusst uns unsere Umwelt, die Welt, in der wir aufwachsen und leben, mit all den Menschen, die uns beeinflussen und den Erlebnissen, die uns prägen? Natürlich ist es irgendwie immer beides. Es mag jemand noch so gute Gene haben, wenn er aus seinen Anlagen nichts macht, dann wird eben auch nichts draus. Und umgekehrt mag ein anderer nun nicht gerade von der Natur beschenkt sein, aber wenn er mit Fleiß, Ehrgeiz und Biss an sich arbeitet, dann kommt er möglicherweise dennoch weiter als andere, die ihr besseres Potenzial einfach nicht nutzen. Untersuchungen, um die Auswirkungen von genetischer Veranlagung im Vergleich zu Umwelteinflüssen zu erkennen, wurden da von jeher gerne mit Zwillingen gemacht. Das liegt natürlich nahe, da bei Zwillingen, also Eineigen, die genetische Ausstattung immer zunächst einmal identisch ist. Und dann ging man davon aus, dass wenn erkennbare Unterschiede zwischen beiden auftreten, dass die dann wohl von der Umwelt hervorgerufen sein werden. Und irgendwann hat man dann allerdings überrascht festgestellt, dass es so einfach leider doch nicht ist. Denn Umwelt und Gene lassen sich nicht so sauber voneinander trennen, wie man es gerne hätte. Und unsere Gene sind auch nicht so unveränderlich in Stein gemeißelt, wie man sich das früher vereinfacht vorgestellt hat. Die sogenannte Epigenetik beschäftigt sich nämlich mit Veränderungen, die die Umwelt an unseren Genen vornimmt. Also die Gene selbst sind natürlich immer da und die gehen auch nicht weg, aber sie können durch die Umwelt gehemmt oder gefördert werden. Die werden zum Beispiel gerne mal methyliert. Vereinfacht gesagt, können durch bestimmte äußere Umwelteinflüsse bestimmte Gene verstärkt an- oder ausgeknipst werden. Und an dieser Stelle mussten dann Neurobiologen, Genetiker, Psychologen und Soziologen ernüchtert feststellen, wir können die Entwicklung unserer Individualität leider nicht so sauber in die genetische Veranlagung einerseits und Umweltaspekte andererseits trennen, die uns ausmachen. So gerne wir es auch schön ordentlich voneinander getrennt hätten. Denn nachdem man sich gerade in der jahrzehntelangen Entweder-oder-Diskussion auf ein Sowohl-als-auch geeinigt hatte, musste man feststellen, dass beides in weiten Bereichen das Gleiche ist. Eine Erkenntnis der Epigenetik. Ja, das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Folge unserer Podcast-Reihe wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört doch auch beim nächsten Mal rein, wenn wir ein wenig über die Entwicklung der Individualität speziell mit dem Erwachsenwerden in der Pubertät reden. Denn das ist in der Beziehung eine ganz besonders spannende Zeit. Davon abgesehen würden wir uns natürlich auch wie immer über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und natürlich nehmen wir auch wieder gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.